sieht, ist der Predigtext aus Philippa. Was steht 1? Ist 2, wahrscheinlich mein Fehler.
Oder meiner.
Okay. Jetzt schon aufgeregt zu schaffen, durch an Reinhard, zumindest durcheinander. Philippa 2, die Verse 1 bis 12. Dort sagt Paulus an der Gemeinde in Philippi: Wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, irgendeine Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Tut nichts aus Streitsucht oder um eine Lehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jede sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und dann kommt es, worüber ich vor allem predigen möchte: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach, als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Amen. Wer kennt den Begriff Bucket List? Wer sagt es etwas, Bucket List? Ist das ein englischer Begriff, Bucket List? Ein paar Finger, okay. Es ist ein Begriff, um zu zeigen, dass du einiges im Leben noch erreichen möchtest. Dein Bucket List ist ein List mit Sachen, die du erreichen möchtest, tun möchtest. Wo kommt es her, Bucket List? To kick the bucket auf Englisch, also gegen den Eimer treten, heißt sterben. Sehr wahrscheinlich kommt es davon, dass wenn früher Leute aufgehängt worden sind, dass sie auf einen Eimer standen und wenn der Eimer weggetreten ist, dann war es vorbei. Also und ein Bucket List, oder man kann sagen eine Eimerliste, ist eine Liste mit Sachen, die du im Leben gerne noch tun möchtest. Schaust du im Internet nach Bucket List und siehst auch viele Eimer, siehst du Leute, die alles Mögliche machen, was sie noch im Leben tun möchten und so weiter. Und ich vermute, wenn wir einander fragen, hey, was ist eigentlich dein Bucketlist? Was würdest du noch gerne miterleben? Was würdest du gerne noch erreichen? Dann gibt es ganz verschiedene Sachen, die wir auflisten können. Eine wird sagen, ich möchte mal gerne schwimmen noch mit Delfinen. Oder ich möchte alle Kontinenten, alle Weltteile einmal besucht haben. Ich möchte eine Sprache lernen, eine neue, oder ein Buch schreiben. Es gibt auch kleinere Sachen. Ich möchte mal gerne eine Konferenz besuchen oder miterleben. Oder ich möchte mal in meinem Fall zum Beispiel mal lernen, Knödel zu machen. Habe ich noch nie gemacht. Einmal habe ich gehört von einem ehemaligen Dozent in Holland, ich war noch ganz klein, der hat mir zuvertraut, er möchte mal ganz unerwartet mit einem Kaninchenanzug auf der Arbeit erscheinen, um die Leute zu überraschen. Also es gibt komische Sachen. Es gibt auch schmerzhafte Sachen. Vielleicht möchten wir im Leben angstlos werden. Oder wir möchten die Beziehung mit unserer Familie wiederherstellen, wenn Sachen kaputt sind. Die große Frage ist, wo kommen unsere Wünsche her? Wieso verlangst du etwas? Wieso möchtest du etwas in deinem Eimer tun, bevor du stirbst? Wir Menschen lassen uns von Sachen leiten und führen. Beispiel, etwas ist in dir selber. Du hast einen bestimmten Charakter oder du hast Talente. Du bist gut mit Sport, deswegen möchtest du Sportler werden. Du bist kreativ und du bist gut mit Computer, deswegen möchtest du mit Computer arbeiten. Es kann sein, dass du etwas bei jemand anderem siehst. Oh, das möchte ich auch mal miterleben. Oder vielleicht liebst du jemand, einen Freund, ein Familienmitglied. Möchtest du deswegen etwas machen? Bis jetzt sind es unschuldige Sachen, gute Sachen. Ist es auch in Ordnung? Aber ist es immer unschuldig, wodurch wir uns führen lassen? Was machen Macht oder Status, Besitz, Sexualität mit uns? Ich weiß nur von mir selber, dass es nicht immer etwas Gutes bringt. Überhaupt nicht. Diese Sachen, die können uns so führen oder etwas aus uns machen, sodass wir schlussendlich gegen Gott stoßen und seine Gebote. Was sehen wir zum Beispiel im Internet oder im Fernsehen? Ich bin nicht gegen Internet und Fernsehen, auch nicht gegen Social Media, obwohl ich bewusst es hinter mir gelassen habe. Aber was erzählen sie dir? Wie führen sie dich? Bist du wirklich jemand, wenn du alles gesehen hast in der Welt und alles miterlebt hast? Bist du wirklich wertvoll, wenn du eine super Figur hast? Für Männer ein Sixpack, für Frauen heutzutage vielleicht Silikonebrüste. Das wird uns erzählt. Stimmt das? Bist du dann jemand? Musst du das mitmachen? Bist du jemand, wenn du eine gute Ausbildung hast? Ein Titel vor deinem Namen. Was bildet deine Liste? Was bildet dein Wunschzettel? Ich könnte noch mehr sagen. Ich bin ganz kurz gewesen. Eigentlich tue ich gerade ein Thema ansprechen und muss man viel mehr dazu sagen. Was ich aber kurz damit erreichen wollte, ist sagen, wir alle lassen uns von Sachen führen und leiten. Das hat Einfluss auf, wie du im Leben leben möchtest. Wie wir im Leben unseren Eimer füllen. Ist das etwas Neues? Etwas von den letzten Jahrhunderten, dass wir so sind? Nein. Mensch ist immer gleich gewesen. Nichts Neues unter der Sonne. Auch vor 2000 Jahren in Griechenland, in Philippi, war es genauso. Ich möchte mal aus demselben Brief, aber dann Kapitel 3, die Versen 18 und 19 lesen. Oder eigentlich ab Vers 17. Paulus sagt, folgt meinem Beispiel, Brüder, und achtet auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben von denen, die ich auch oft gesagt habe, nun aber auch mit Tränen sage, also Paulus weint, wenn er daran denkt, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende die Verdammnis ist, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihre Schande ist, die irdisch gesinnt sind. Sie sind mit dem Bauch beschäftigt. Es ist nicht nur Essen und Trinken, aber auch vielleicht Lust oder Sachen, die man für sich selber erreichen kann. Und sie sind sogar noch stolz, wenn sie in ihre Schande rühmen oder Ehre in ihre Schande haben. Leute, die weltlich leben und einen weltlichen Eimer haben möchten. Es ist nichts Neues. Was soll aber ein Christen leiten? Was soll ein Nachfolger von Jesus Christus leiten? Was darf auf dem Thron in deinem Kopf? Was nur einem Thron oder in dein Herz? Wer darf darauf sitzen? Philipper 2, Vers 5, wir haben es gelesen und ich lese gerade aus die Elbefelder. Dort wird es so übersetzt, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. Wortwörtlich steht dort, dies denkt in euch, das auch in Christo Jesus ist. Dies denkt in euch, das auch in Christo Jesus ist. Das, was in Jesus ist. Was er denkt, wie er zum Handeln kommt, seine Motivation, sein Verlangen, seine Richtung, das Ganze, das soll auch sozusagen in der Gläubige sein. Gott sagt heute zu dir, jeder Christ soll sich vom Denken und Verhalten meines Sohnes führen lassen. Und als Paulus in Rom ist und er die jüdische Leitern trifft, zu ihm ruft, Dann reden sie. Und was sagen die jüdischen Leute oder Leiter? In Apostelgeschichte 28. Wir wollen aber gerne von dir hören, was für Ansichten du hast. Wieder wortwörtlich, wir hören gerne die Sachen, die du denkst. Paulus, was denkst du? Was ist in deinem Kopf? Was Paulus denkt? Jesus Christus. Kommen die Leiter später wieder zu ihm, dann gibt es sein Bestes, dann versucht er sie für Christus zu gewinnen. Und wenn eines aus dem Philipperbrief klar wird, dann ist es seine Liebe für Jesus. Er sagt, hey, sterbe ich? Bin ich bei Jesus? Lebe ich noch? Dann kann ich meinem Herrn noch dienen. Er sagt, was übertrifft alles? Jesus Christus zu kennen. Und das ist eine große Aussage, weil Paulus hat eine Statusliste. Er hat viel erreicht. Seine Herkunft, seine Ausbildung, er war ein Pharisäer. Und er sagt, alles ist Dreck im Vergleich mit Christus kennen. Also ganz einfach. Wie kann man Christen erkennen? An Jesus Christus. Nachfolger von Jesus haben nur einen Lenkrad im Kopf und nur einen Lenker. Okay, schön, cool. Wie sieht es aber aus, dass Jesus dich leitet, dass er dich führt, dass sein Denken sozusagen in dir ist? Wie schaut es aus? Nachdem Paulus sagt, dass sein Denken in uns sein soll, dann singt er ein Lied, Vers 6 bis 11. Wir können es nicht so in unserer Übersetzung sehen, aber im Griechischen kann man an den Wörtern sehen, dass es anders ist. Es ist poetisch. Paulus singt. Paulus, warum singst du eigentlich? Es gibt keine Packungsbeilage. Aber ich stelle es mir so vor. Wenn er an Jesus denkt und das, was in diesem Lied beschrieben steht, dann kann er fast nur singen. Er wird gefüllt von wie herrlich Jesus Christus ist und was er gemacht hat. Es gibt einen roten Faden in diesem Lied. Und ich möchte darauf aufmerksam machen und ein Ding betonen. Zuerst diesen Richtung. Jesus ist ein Weg gegangen. Wo kam er her, bevor er überhaupt geboren worden ist? Unserem Text sagt es. Er war schon da, bevor er geboren worden ist, bei Gott dem Vater. Er war in dem Gestalt Gottes. Dort war er. Er hat den höchsten Platz gehabt und er verlässt sie und geht nach unten auf und kommt auf die Erde. Kommt er hier, um als ein König zu leben, weil er die höchste Platz gehabt hat? Nein, er kommt um als eine Sklave, sagt unserem Text. Er ist Gott dem Vater 100% gehorsam bis in den Tod. Ein Kreuztod, also etwas Schreckliches. Für wen tut er das? Wem hat er im Blick? Er ist dem Vater gehorsam und tut es für dich, der an Christus glaubt, seine Gemeinde. Und wenn ich ehrlich bin, dann tue ich mich wirklich schwer vorzustellen, wo Christus war. Es bleibt für mich abstrakt. Wo es aber sehr konkret wird, ist, wie Jesus lebt. Dass er dient. Dass er gekommen ist, um zu dienen. Manchmal traue ich es mir kaum auszusprechen. Vor allem hier, so für Leute. Wenn ich sage, dass Jesus gekommen ist, um zu dienen. Matthäus 20, Vers 28. Ich kann es nicht kapieren, der höchste Stelle gehabt hat, Gottes Sohn, der kommt, um uns zu dienen, ist gekommen, um uns zu dienen. Jesus Christus, derjenige, der seine Knien beugt, auf den Grund hockt und den Füßen von seinen ersten Lehrlingen wascht, ist unvorstellbar. Es ist, als ob Kurz oder Joe Biden oder Putin sagt, liebe Leute, ich lasse meine Position hinter mir und ich gehe auf eine Müllkippe, Leute dienen in den Philippinen oder Rumänien. Jeder wird sagen, geht's dir noch? Ja, ich möchte dorthin gehen. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Jesus tut nicht nur ein bisschen dienen, nein. In unserem Text sagt, und ich weiß nicht mehr gerade, wie es in dieser Übersetzung steht, dass Jesus entäußerte sich selbst. Auf Englisch heißt es, he emptied himself. Als Sklave hat Jesus sich Schritt für Schritt im Leben entäußert, leer gemacht. Er war nicht damit beschäftigt, seinen Eimer zu füllen. Nein, Schritt für Schritt, sein Eimer leer. Um das zu tun, um uns zu retten, um das, was zwischen Gott und uns steht, wegzunehmen. Er wurde 100% Sklave, um dich, eine Sklave der Sünden, frei zu machen, um 100% Vergebung zu geben. Es ist unglaublich. Nach diesem Dienen, diesen Entäußern, möchte ich noch etwas länger schauen. Also Jesus höchstpersönlich ruft dich, wenn du ihm nachfolgen möchtest, was soll dann in deinem Denken kommen? Ja, Jesus denken. Aber musst du dann genau das machen, was in diesem Lied steht? Nein, es gibt einen riesen Unterschied. Jesus hat bezahlt. Er ist am Kreuz gegangen. Für dich, und das brauchst du eben nicht zu tun. Du kannst deine Rettung nicht verdienen. Jesus hat es für dich gemacht. Es ist 100% Gnade. Aber wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann ist diesem Weg, die er im Leben gegangen ist, diesem Weg vom Dienen, auch deinem Weg. Deswegen habe ich auch Philipper 2, Vers 12 noch dazu gelesen. Es ist ein Vers, was manche unsicher oder angespannt machen kann. Ich werde es nochmal vorlesen. Auch für mich selber, weil diese Übersetzung gut ist, aber anders als in meinem Kopf. Aha. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Oder eine andere Übersetzung hat gesagt, bewirkt euren Errettung. Was? Muss ich mich selber retten? Bin ich verantwortlich für meine Rettung? Ich kann Gott doch nichts anbieten. Genau. Wir retten uns selber nicht. Es ist nur Gnade. Es ist nur durch Glauben. Was wird dann hiermit gemeint? Es gibt eine Reihenfolge. Jesus gehorcht Gott und kommt auf der Erde und er kommt, um zu dienen und er stirbt für deinen Sünden. Jesus rettet jeden, der an ihn glaubt. 100% Gnade. Und wo stehst du denn? Du warst auf dem Weg in die Hölle. Du warst auf dem Weg, von Gott getrennt zu sein. Und Jesus rettet dich und nimmt dir und platziert dich auf dem Weg der Rettung. Und auf diesem Weg sollst du dich von dem Herrn führen lassen. Durch Jesus sein Denken in dir. Und so verwirklichst du deine Rettung sozusagen. Du rettest dich selber nicht, nein, du bist gerettet und danach wandelst du in deiner Rettung. Und das ist ein Weg von Dienen. Es ist ein Weg von dir selber gehen für anderen. Gott nachfolgen oder Jesus nachfolgen. Für Nachfolger von Jesus, also für uns, ist es nicht interessant, was wir am Ende des Lebens in unserem Eimer getan haben. Überhaupt nicht. Aber was hast du dem Leben gegeben, sozusagen? Traust du dich im Leben, dein Eimer kopfüber zu machen und zu schütten? Jeden Tag auf neu. Traust du Gott so sehr, dass du das machen möchtest? Und den Herrn, der das für uns gemacht hat, nachzufolgen? Ich hoffe, dass diese Botschaft etwas in dir tut, etwas wirkt. Dass du vielleicht etwas fühlst auch. Vielleicht Spannung, vielleicht Motivation, vielleicht Ärger oder Freude. Das Evangelium ist eine reibende Botschaft. Es lässt uns nicht so sein, wie wir sind. Deswegen ein paar Sachen. Das erste ist eine Motivation oder ein Gefühl von, ei, ist es nicht schwer? Ehrlich ist ehrlich. Es ist nicht immer leicht zu dienen. Es ist nicht leicht, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Das müssen wir nicht sagen, dass es leicht ist. Ich weiß selber leider sehr gut, dass ich es nicht leicht finde zu dienen. Ich bin eher der Typ, der, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich auch genieße, dass ich gedient werde. Und dort tut Gott mich ansprechen, sagt, klar, so geht es nicht. Wäre es nicht nötig gewesen, dies zu lernen, dann hätte er es nicht aufschreiben lassen. Der alte Mensch in uns soll sterben. Und dieses Prozess ist unangenehm. Es ist schmerzhaft. Das zweite ist, vielleicht denkst du, ja, aber wie funktioniert das? Bist du auf der Suche? Wie kann ich dienen? Was kann ich tun? Was kann ich anbieten? Unserem Text gibt zwei Hinweise. Das ist nicht alles, aber unserem Text gibt es von 1 bis 12 zwei Hinweise. Erstens, schau auf deinen Geschwister. Paulus ermahnt uns, eines Sinnes, eines Denkens zu sein. Das bedeutet unter anderem zusammen auf diesem Weg der Rettung gehen. Miteinander sprechen. Hey, wie dienst du? Wie kann ich dienen? Mache ich Sachen vielleicht nicht in Ordnung? Tu mich korrigieren. Komm, wir gehen mit dem Herrn nach. Und das Zweite ist, dass wir mit einer Person Gemeinschaft haben dürfen. Steht in dem ersten Vers. Es wird nur kurz erwähnt. Mehr nicht. Nämlich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und er ist eine Person. Und von anderen Teilen der Bibel wissen wir, dass er in uns wohnen möchte. Unserem Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Also wenn du auf diesem Weg der Rettung gehst, dann bist du mit ihm verbunden. Er tröstet uns. Er gibt uns auch geistliche Gaben, die wir verwenden dürfen. Also wenn du dich fragst, wie kann ich dienen? Schau auf deine Gaben. Die kommen von Gott. Die gibt er nicht umsonst. Also es kann schwer sein. Wir können suchen. Und das Dritte, was ich sagen möchte, es ist wirklich super, super schön. Wer ist bei dir auf diesem Weg? Der Heilige Geist wohnt in dir. Wer geht mit dir auf diesem Weg? Jesus Christus selber, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Du gehst nicht alleine. Klemmere dich an ihm fest. Auch wenn du nicht weißt, wie es ausschaut im Leben. Und das ist für mich gerade so ein Moment. Ich weiß nicht, wie die kommenden Monate genau ausschauen. Das kann unsicher machen. Dann habe ich die Aufgabe, darauf zu schauen. Jesus geht neben mir. Klammere ich mich fest. Und in der Kirche reden wir oft über eine gute Botschaft. Das Evangelium. Gute Botschaft. Was ist aber so gut an dieser Botschaft? Vieles. Eine Sache ist, dass auf diesem Weg unsere Herzen verändert werden. Wir hatten ein steinernes Herz, ein totes Herz. Kalt. Ekelhaft. Und was Gott tut, ist es lebendig machen, dass es klopft. Langsam und immer schneller, voller Liebe für seinen Sohn. Und das ist ein Herz, das dienen möchte. Das macht die Welt schöner. Kannst du dir eine Welt vorstellen mit nur Nachfolger von Jesus Christus, die bereit sind zu dienen? Das wäre super. Leute, die wieder genau Bildträger Gottes sind, wie sie beim Anfang der Schöpfung waren. Würde das nicht fantastisch sein? Und solche Einwohner macht Gott für sein Reich. Und damit fängt er nicht erst an, wenn du tot bist und im Himmel bist oder auf der neuen Erde. Nein, das Prozess fängt hier schon an. Möchtest du ein schönes Beispiel hören, wie das ausschauen kann? Jesus besucht einen Zöllner. Das ist so einer, der seinen eigenen Eimer immer füllt. Nur damit beschäftigt ist. Seine eigene, Hosentaschen zu füllen, auf Kosten von anderen. Und dann sagt er, ich habe darüber gepredigt, Zachäus, ich möchte bei dir sein. Ich komme zu dir. Ich komme sehr nah, ich komme in deine Wohnung. Aber Jesus geht noch viel weiter, er kommt in das Herz von Zachäus. Und dort tut sich einiges ändern. Er wird ein erneuertes Mensch. Was macht Zachäus mit der Hälfte seines Besitzes? Er gibt es den Armen. Die Leute, die er erpresst hat, also erpresstes Geld, das tut er mal 4 entschädigen. Zachäus, sein Eimer ging kopfüber. Er war beschäftigt mit Füllen und jetzt ist es andersherum. Und die Welt ist wieder etwas schöner. Deswegen ist eine gute Nachricht und das ist nur möglich bei Jesus Christus mit dem Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, dies ist der Weg der Rettung. Der Teufel sagte zu Jesus, hey, wenn du für mich auf die Knien gehst, dann bekommst du die ganze Welt. Jesus war von der höchsten Stelle gekommen und der Satan bietet hier an, hey, wenn du mich dienst, dann brauchst du nicht noch weiter zu gehen. Und Jesus kniet. Aber nicht für den Teufel, nicht für den Verräter. Der Ankläger, nein, er geht auf seine Knie für Gott und dient bis am Ende. Und das kostet ihm sein Leben. Und das sagt unserem Text auch. Wie tief ist er gegangen, bis er am Kreuz hängt? Verflucht. Verspottet. Aber diesen König stand auf. Sagt auch unserem Text. Die Bewegung, die Jesus gemacht hat, ist von oben nach ganz unten, so tief wir niemals gehen können und wollen. Und er steht auf und hat die höchste Stelle bei Gott bekommen. Bei dem Vater. Und deswegen singt Paulus ein Lied. Deswegen ist er so begeistert. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann gehst du für diesen König auf deinen Knien. Knien für König Jesus. Und dann sagst du, Herr, bitte füll mich, führe mich, lehre mich, hilf mir zu tun, was du mir zu tun gibst. Und die ganze Welt, sogar der Teufel, wird eines Tages auf seine Knie gehen müssen. Jede Zunge oder alle Zungen werden bekennen, Jesus ist Herr. Dein Bucketlist oder deine Wunschliste vom Leben. Es ist mit dieser Predigt, habe ich nicht gemeint, zu sagen, ihr dürft nichts mehr Schönes verlangen, nichts mehr Gutes tun. Möchtest du mal mit Delfinen schwimmen? Mach das. Wolltest du mal eine Ferrari fahren? Mach es. Ruf mich an, ich möchte daneben hocken. Tu das Schöne, was Gott uns zu tun gibt. Aber es geht um Prioritäten im Leben. Schau an erster Stelle nicht auf dich selber. Schau auf Gott. Sein Sohn, was er für Schönes mit deinem Leben tun möchte. Du bekommst Zeit, du bekommst Talente, Möglichkeiten, Besitz, alles bekommst du von Gott. Und wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann ist die Frage, was tust du damit? Traust du dich im Leben, nochmal deinen Eimer kopfüber zu machen? Eine Liste mit Sachen, die du tun möchtest, bevor du stirbst. Mit Jesus wirst du schlussendlich nicht sterben. Mit Jesus hast du das ewige Leben. Und in dem ewigen Leben, mit Jesus und Gott, dem Vater verbunden, hast du alles. Alle Segnungen von Gott, die haben wir bis im ewigen Leben. Ich brauche nicht jetzt alle Weltteilen unbedingt anschauen zu müssen. Ich brauche keine Angst zu haben, etwas zu verpassen. Nein, wir haben alles. Und zum Schluss, geben macht glücklicher als nehmen. Also Gott hat auf diesem Weg von Dienen und wenn wir geben, sogar unserem Glück vor Augen. So gut und so herrlich ist unser Gott und so sehr möchte er uns befreien. Ihm gebührt die Ehre. Amen.